Ich habe vorhin was Lustiges und Motivierendes für mich selber in der Losung gelesen. Das wollte ich euch noch kurz weitergeben. Und zwar stand im Wochenspruch: Wenn ihr heute seine Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht. Das hat mich als Prediger ein bisschen motiviert. Und ich möchte heute über deine erste Frage, über unsere erste Frage reden. Eine erste Frage kann unglaublich wichtig sein. So kann der Staatsanwalt oder der Verteidiger vor dem Gericht zum Beispiel durch die erste Frage schon direkt am Anfang eines Verfahrens überraschen oder schockieren. Im Internet werden hunderte erster Fragen für ein erstes Date vorgeschlagen, um keine peinliche Stille entstehen zu lassen und ein gutes Gespräch zustande zu bringen. Beim Vorstellungsgespräch kann die erste Frage und die Antwort darauf schon sehr entscheidend sein, ob man einen Job vielleicht bekommt oder nicht. Die allererste Frage im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel: Was glaubt ihr, wer hat die gestellt? Hat jemand einen Vorschlag? Einfach mal reinrufen. Wer hat die erste Frage im Neuen Testament gestellt? Okay, ich sag's euch, es kommt gleich noch eine Frage. Die Antwort ist: Es waren die Weisen aus dem Morgenland, die Magier. Wo finden wir den König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Das haben sie gefragt. Die erste Frage im Neuen Testament dreht sich um Jesus. Ich weiß nicht, hätte das jemand gedacht von euch, dass das die Sterndeuter waren? Nee, keiner. Ich auch nicht, bevor ich das gelesen habe. So, jetzt hätte ich gerne Antwort. Was glaubt ihr, wer hat die erste Frage im Alten Testament gestellt? Die erste Frage in der Bibel überhaupt? Gott, die Schlange? Noch andere Möglichkeiten? Ja, die Schlange war es. Die Schlange hat tatsächlich die erste Frage gestellt: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Eine Lüge in eine Frage verpackt. Eine zerstörerische Lüge. Eigentlich hatte Gott ihnen alles erlaubt und nur einen einzigen Baum verboten. Die Schlange verdrehte das komplett. Adams und Evas Vertrauen zu Gott haben dieser Lüge nicht standgehalten. Kurze Zeit später kam Gott in den Garten. Seine erste Frage war: Wo bist du? Mensch, wo bist du? Gott war von Anfang an 100% an uns Menschen interessiert. Auch die kaputte Beziehung durch die Sünde änderte nichts daran. Und auch wenn die Menschen sich immer wieder von Gott abwandten, blieb Gott treu und schrieb seine Geschichte mit Menschen. Durch Noah erhielt er die Menschheit am Leben, indem er ihnen ein Boot bauen ließ und 8 Menschen darauf Platz fanden. Das war die Rettung für die Menschheit. Durch Abraham, Isaak, Jakob, Josef, haben wir auch gerade im BU gehabt, baute Gott sich ein erwähltes Volk auf, wobei schon bei Abraham der Glaube und das Vertrauen in Gott die Rettung waren. Durch Mose führte Gott das Volk Israel dann aus Ägypten, rettete es aus der Sklaverei und bewahrte es auch immer wieder, auch in der Wüstenzeit, obwohl das Volk ständig untreu wurde. Gott war der Retter. Hunderte Jahre später, ziemlich genau 1000 vor Christus, wurde David der König von Israel. Er schrieb viele Psalmen darüber, wie Gott sich für uns Menschen interessiert und wie er auch David persönlich immer wieder aus Notlagen errettete. In Psalm 2, und wer eine Bibel hat, freue ich mich sehr, wenn ihr die mit aufschlagt und ein bisschen mitlest. In Psalm 2 wird eine ganz andere Rettung angesprochen, die Gott geplant hat. Direkt zu Beginn steht die erste Frage innerhalb der Psalmen. Was soll das Toben der Völker? Was soll ihr sinnloser Plan? Fragt David. Eine Frage, die damals wie heute wichtig war. Warum ist so viel Unruhe? Warum gibt es viele Kriege? Warum gibt es Verrat und Intrigen? Warum muss es zu unserer Zeit noch so viel Hunger und Ungerechtigkeit geben? Warum nehmen sich so viele Mächtige selbst so wichtig und machen den Schwachen und Armen das Leben schwer? Warum müssen wir Deutschen auf Kosten anderer Länder leben? Was soll dieser sinnlose Plan? Fragt der Psalmist. David ist laut den Christen in Apostelgeschichte 4,25 der Autor des zweiten Psalms, obwohl es im Psalm selber gar nicht drin steht. Er bezog diese Frage auf die Völker, die um die Israeliten herum lebten. Es wird berichtet, dass Davids Vorgänger, König Saul, viele kriegerische Auseinandersetzungen hatte. Und natürlich hat sich das nicht schlagartig geändert, als David dann König wurde. Aber die Völker tobten und toben auch heute nicht nur gegen andere Länder und Könige. Sie toben auch gegen den Gesalbten Gottes. Verse 2 und 3. Die Großen der Welt lehnen sich auf, verschwören sich gegen Jahwe, gegen seinen Messias, Gesalbten, gehen sie an. Los, wir zerreißen die Fessel, wir befreien uns von ihrem Strick. Das hebräische Maschiach oder das griechische Christos bedeuten beide Gesalbter. Das war damals in Psalm 2 erst einmal eine Bezeichnung für den König, dessen Salbung einerseits Gottes Gnade zeigte, andererseits aber auch die Abhängigkeit von Gott. Gegen diesen Gesalbten Gottes, gegen diesen Messias, toben die anderen Völker und verschwören sich dadurch gegen Jahwe. Wir als Christen lesen das Wort Messias natürlich gleich so, dass wir dabei in Jesus denken. Bevor wir dazu kommen, möchte ich erst einen anderen wichtigen Punkt mit euch beleuchten. Erstens, der Gesalbte des Herrn, David. David und auch die anderen, die Gott als Könige für Israel und später dann speziell auch fürs Südreich für Juda einsetzte, er galt als Gottes Stellvertreter. Während Könige anderer Nationen sich immer wieder selbst zum Gott machten, war der König in Israel nur der zweitwichtigste Herrscher im Land nach Gott. Der Idealfall, das, was Gott sich eigentlich vorgestellt hätte, war eine Theokratie mit so einen Führern vielleicht wie Mose oder Josua, die das Volk irgendwie leiteten, später dann mit den Richtern, das war alles okay. Aber kein König, damit eigentlich klar ist, Gott ist unser König. Das Volk Israel hat sich dann dagegen entschieden und so setzte Gott durch Samuel den ersten König ein, Saul. Ab diesem Zeitpunkt war klar, wer sich gegen den König auflehnt, der lehnt sich auch gegen Gott auf. Gott setzt Könige ab und setzt Könige ein, steht in Daniel 2, 21. Das gilt natürlich insbesondere für Israel. Daher ist es eine persönliche Beleidigung, gegen Gott die Regierung dort nicht zu akzeptieren. Das gilt auch für Vasallenstaaten, die im Kampf mal gegen Israel verloren haben und somit, wie im dritten Vers steht, gewissermaßen an Israel und an den König gebunden und nicht frei sind. Sie hatten sich dem König Israels unterzuordnen. Sie mussten ihn als Herrscher anerkennen. Es ist möglich, dass dieser Psalm 2 zur Krönung von David geschrieben wurde oder auch zu einem jährlichen Gedenktag seiner Thronbesteigung. So wurden das Volk Israel und vor allem auch die Vertreter der unterworfenen Völker immer wieder neu daran erinnert, wer hier das Sagen hat. Ich möchte mit euch noch den restlichen Psalm anschauen, was Gottes Reaktion darauf war, wenn sich jemand gegen den König Israels auflehnte. Doch der Himmel thront, lacht, der Herr lacht sie nur spöttisch aus. Dann fährt er sie an in glühendem Zorn und erschreckt sie durch heftige Wut. Ich habe den König gesalbt und geweiht, sagt er. hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Nun will ich verkünden Jahwes Beschluss. Er sagte zu mir, du bist mein Sohn. Ich habe dich heute gezeugt. Sprich mich nur an und ich gebe dir Völker, ja, die ganze Erde zu deinem Besitz. Du wirst sie regieren mit eiserner Faust und zerschmettern wie Töpfergeschirr. Und nun, ihr Könige, kommt zur Vernunft. Lasst euch warnen, Richter der Welt. Unterwerft euch Jahwe und zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Verehrt den Sohn, sonst wird er zornig und bringt euch auf eurem Weg um. Denn bald entflammt sein Zorn. Doch in seinem Schutz haben alle es gut. Ein Psalm, der weniger als die meisten anderen menschliche Emotionen und Gedanken bemittelt, sondern in dem auch viel wörtliche Rede von Gott selbst und auch vom König vorhanden ist. Gott bestätigt eindrucksvoll und erhaben, dass der Gesalbte seine Macht und Autorität von Gott verliehen bekommen hat. Er hat den König bei dessen Krönung sozusagen als seinen Sohn adoptiert. Das gibt diesem das Recht, als Vertreter Gottes aufzutreten. Am Schluss ermahnt der Psalmist David die anderen Völker noch einmal. Unterwerft euch Jahwe dem Herrn, indem ihr auch seinen Sohn achtet. Dann werdet ihr nicht seinen, Gottes, Zorn erleben, sondern es wird euch gut gehen. So wie er dasteht, hat der Psalm eine Berechtigung in der Bibel, einen wichtigen Platz im Leben der Menschen vor 3000 Jahren. Trotzdem hat er natürlich auch eine zweite Bedeutungsebene für uns. Mit dem Wissen über Jesus sehen wir noch einen weiteren Aspekt im Psalm. Der zweite Punkt, der Gesalbte des Herrn, Doppelpunkt, Jesus. Neben dem, was über die Macht und das Selbstverständnis des damaligen Herrschers ausgesagt wird, lesen wir gleichzeitig auch über die unvergleichlich größere Autorität, die Jesus von seinem Vater bekommen hat. Und was die Völker über ihn und seine Kirche denken. Was soll das Toben der Völker? Was soll ihr sinnloser Plan? Die Großen der Welt lehnen sich auf, verschwören sich gegen Jahwe, gegen seinen Messias gehen sie an. Los, wir zerreißen die Fessel, befreien uns von ihrem Strick. Auch zur Zeit Jesu gab es viel Widerstand gegen den Gesalbten des Herrn. Es gab Toben, Auflehnung und eine Verschwörung. Schon als Jesus geboren wurde und die Sterndeuter aus dem Osten einige Zeit später nach Jesus fragten, bekam der Machthaber Herodes der Große Angst. Er traf sich mit allen Hohepriestern und Schriftgelehrten, um zu erforschen, wo der Christus geboren werden sollte. Als die Magier dann später nicht wie vereinbart zurückkamen, sondern einen anderen Weg gingen, ließ Herodes in Bethlehem alle Kinder bis 2 Jahre töten und hoffte, der Messias sei dabei gewesen. Eine noch größere Verschwörung geschah gut 30 Jahre später. Der jüdische Tyrann Herodes Antipas, also der Sohn von Herodes dem Großen, der jüdische Hohepriester Kaiphas und der römische Statthalter Pilatus trugen gemeinsam dazu bei, dass Jesus gekreuzigt wurde. Lukas berichtet, dass die Feinde Herodes und Pilatus durch diese Verschwörung sogar Freunde geworden sind. Verschwörung gegen Jesus. Jesus wird an vielen Stellen im Alten Testament angekündigt, mal mehr, mal weniger eindeutig. Aber die Juden wussten, dass sie auf den Messias, auf den Gesalbten Gottes warteten. Sie erwarteten jemand, der sie befreien, erretten würde. Vor allem politisch, von ihren Unterdrückern. Zur Zeit Jesus gab es eine hohe Messias-Erwartung. Die Leute wünschten sich, von den Römern befreit zu werden. Von der Unfreiheit, von den hohen Steuern, von heidnischen, fremden Religionen. Und dann kam Jesus. Er wollte sein Volk befreien von dessen größtem Feind. Aber das waren nicht die Römer, sondern das war die eigene Sünde. Die Entfernung und Trennung von Gott durch unseren Egoismus und Stolz. Dadurch, dass wir Menschen uns, wie die Könige damals, selbst zu Göttern erklären. Dass wir uns so wichtig nehmen. Daran hat sich auch in den letzten 2000 Jahren, seit Jesus da war, nicht viel geändert. Woran sich was geändert hat, waren die Möglichkeiten von uns Menschen, wie wir wieder zu Gott kommen können. Für Jesus galt, wie damals bei David, folgender Ausspruch aus Vers 7 bis 9, und der wird sogar im Neuen Testament auch explizit auf Jesus bezogen. Du bist mein Sohn. Ich habe dich heute gezeugt. Sprich mich nur an und ich gebe dir Völker, ja die ganze Erde, zu deinem Besitz. Du wirst sie regieren mit eiserner Faust und zerschmettern wie Töpfergeschirr. Das sagt Gott der Vater über Jesus in diesem Fall. Jesus war der Sohn Gottes. Und im Gegensatz zu David wurde er das nicht durch ein bestimmtes Ereignis, durch die Krönung, sondern er war es bereits. Gott bestätigt es total wertschätzend in Markus 1. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich meine Freude. Jesus war das natürlich klar. Aber es war die eindeutige Bestätigung für alle Anwesenden, das ist der Sohn Gottes. Vielleicht mussten die Leute sogar an Psalm 2 denken, als das gesagt wurde. Das jedenfalls tat später Paulus, als er in Antiochia predigte. In Apostelgeschichte 13 sagt er, Vers 32 und 33, so bringen wir euch nun diese erfreuliche Botschaft. Gott hat die Zusage, die er unseren Vätern gegeben hat, an uns, ihren Nachkommen, eingelöst. Er tat das, indem er Jesus berief. So steht es auch im zweiten Psalm. Du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Gott gab Jesus Autorität und Macht. Jesus war selbst Gott. Und doch bekam er, weil er gleichzeitig Mensch war und sich seinem Vater unterordnete, diese Macht von ihm verliehen. Als Mensch und als Gott bezeugte er vor Pilatus, Johannes 18, Abvers 36, ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, er war König und er ist König. Für alle, die ihn annehmen und ihn als Herrscher akzeptieren. Als ein perfektes Beispiel der Hingabe ging er als König ans Kreuz. Das war eine der schlimmsten Todesarten, die man sich vorstellen kann. Als Mensch ohne Sünde starb er für uns Menschen mit Sünde. Er schuf als Gesalbter des Herrn die neue ultimative Möglichkeit für die Menschen, wieder zu Gott zu kommen. Das war diese neue Möglichkeit, die es seit 2000 Jahren gibt. Die verschiedenen Bestandteile aus Psalm 2 kamen eigentlich alle in dem Leben und in dem Sterben von Jesus zusammen. Viele Leute störten sich an der guten Nachricht am Evangelium. Sie tobten. Sie verschworen und widersetzten sich gegen Jesus und seine Jünger, wie es auch heute noch auf der ganzen Welt passiert. Gott, der Vater, ließ das nicht auf sich sitzen und bewies, dass Jesus wirklich sein Sohn war. Jesus tat viele Wunder, redete in Vollmacht, überzeugte, sammelte Jünger und triumphierte sogar durch seinen Tod über die Sünde. Und danach wurde er wieder lebendig und hinterließ seinen Jüngern den Heiligen Geist als seinen Stellvertreter. Und so brachte er allen, die ihm vertrauen, Rettung. Allen, die ihm nicht vertrauen, sondern sich dieser guten Botschaft und diesem einzigartigen Geschenk widersetzen, bringt das letztendlich den Untergang. Zum letzten Punkt möchte ich noch was sagen. Früher, noch vor 50 Jahren, glaubten die Leute an absolute Wahrheit, an richtig und falsch. Heute hat jeder seine eigene Wahrheit. Schön, wenn du das glauben kannst. Ich beneide dich dafür. Aber für mich ist das nichts. Ich habe eine andere Wahrheit. So könnte man heute sagen. Daher sind solche Verse wie Psalm 2, Vers 9 schwer weiterzugeben. Sie machen keine Angst oder bringen Leute zu Gott, sondern sie wirken eher abstoßend, nicht zeitgemäß und man sollte lieber über sie schweigen. Du wirst sie regieren mit eiserner Faust und zerschmettern wie Töpfergeschirr. Das sagt Gott, der Vater, zu seinem Sohn. Bei Königen damals im alten Israel ist es noch irgendwie verständlich, dass man hart umgeht mit anderen Völkern. Aber ist das auch der Auftrag von Jesus? Jesus sagt über sich selbst in Johannes 3, Vers 17. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Jesus kam also vor allem, um uns zu retten. Der letzte Satz in unserem Psalm ist: In seinem Schutz haben alle es gut. Das feiern wir. Und daran erinnern wir uns im Abendmahl, bei Brot und Wein. Wir haben es gut. Wir sind dankbar. Wir freuen uns über die Gemeinschaft miteinander und mit Gott, die durch Jesus möglich ist. Dadurch, dass Jesus einen Weg geschaffen hat, uns mit sich zu versöhnen, hat er aber auch gezeigt, dass das der einzige Weg ist. Niemand kommt zum Vater als nur durch Jesus. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Das hat Ausschließlichkeitscharakter. Ein anderer Glaube ohne Jesus als einziger Weg kann nur wahr sein, wenn unser Glaube falsch ist. Das klingt heutzutage sehr hart, aber es ist irgendwie logisch. Daher müssen wir auch davon ausgehen, auch wenn wir Gottes Pläne nie ganz verstehen werden, dass alle, die diesen Weg nicht gehen, auch nicht zum Vater kommen können. Dass sie keine Aussicht auf ein ewiges Leben mit Gott haben. Also bedeutet das ein ewiges Leben ohne Gott. Mein dritter Punkt, unsere Antwort auf diesen Psalm. Der Psalm 2 und meine Predigt sollen natürlich eine positive Botschaft haben. Bei Gott ist Rettung. So wie bei Noah, bei Abraham, bei Mose, beim Volk Israel, Gott diese Leute gerettet hat. So haben auch wir eine vollkommene Rettung durch den Gesalbten Gottes. In seinem Schutz haben alle es gut. Was ist meine erste Frage? Was ist deine erste Frage? Was kümmert uns am meisten? Woran müssen wir am ehesten denken? Ist es Jesus, an den wir denken, nachdem wir fragen? Wo ist der neugeborene König der Juden? Fragten die Sterndeuter. Die Magier, die mit Gott eigentlich gar nichts zu tun hatten. Sollte Gott gesagt haben? Das ist die Frage der Schlange. Hören wir eher auf die Lüge, misstrauen Gott? Oder fragen wir nach ihm und vertrauen Gott? Stellen wir Jesus hinten an oder wollen wir auch gemeinsam vertrauen auf seine Gnade und Vergebung, die er uns versprochen hat? Gnade und Vergebung, die er ermöglicht hat durch seinen Tod am Kreuz. Wir dürfen nach Jesus fragen. Wir müssen nicht immer Antworten haben. Aber wenn du eine einzige Frage mit Ja beantworten kannst, dann bist du eingeladen, seine Rettung immer wieder neu anzunehmen. Und dies auch heute mit dem Abendmahl praktisch werden zu lassen. Das ist die Frage. Glaubst du, dass Jesus für dich gestorben und auferstanden ist? Ich lade dich ein, Jesus zu vertrauen und zu einer verbindlichen Antwort zu kommen auf diese Frage. Ja oder nein? Glaubst du? Frage nach Jesus, frage nach dem, was er getan hat, wie er gelebt hat, warum sein Tod, seine Auferstehung so wichtig waren und was das für dich ganz konkret bedeutet. Und freue dich, dass er wiederkommen wird. Jesus wird kommen und herrschen, noch viel offensichtlicher als vor 2000 Jahren. Wir dürfen uns darauf freuen, dass er das Schlechte beseitigen, zerschmettern wird. Wir können uns vorbereiten. Und wir sollten uns fragen, bin ich bereit, ihn als meinen König anzuerkennen? Glaube ich? Ich wünsche uns allen Gottes Segen und viel Weisheit bei der Beantwortung dieser Frage, die jeder von uns sich jeden Tag auch neu stellen muss.